Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Dieses Mal sprechen wir wieder einmal über Prävention, und zwar über Prävention am Arbeitsplatz. Generell polarisiert das Thema Krankenstände zwischen den Sozialpartnern traditionell und das seit vielen Jahren. Die einen sehen eine krankmachende Arbeitswelt, die anderen orten Missbrauch von Krankmeldungen und fordern Kontrollen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gewinnt das Thema Arbeitsmedizin an Bedeutung. Wir sprechen heute mit einer Frau, die besonders engagiert ist in diesem Bereich, nämlich mit Frau Doktorin Eva Höltl. Sie leitet das Gesundheitszentrum der Erste Bank und ist eine gefragte Expertin für Arbeitsmedizin und Prävention Land auf, Land ab. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch mit uns.
Ja, gerne.
Es ist schon Routine und zu Beginn sehen wir uns immer ein paar Fakten in diesem Podcast an. Die Arbeitsmedizin ist darauf ausgerichtet, die Gesundheit sowie Leistungsfähigkeit der arbeitenden Menschen zu erhalten und zu fördern. Ein Hintergrund: Krankenstände kosteten zuletzt jährlich ungefähr 5,8 Milliarden Euro. Zuletzt gab es eine Debatte, ob Krankmeldungen missbräuchlich erfolgen. Im Jahr 2024 verbrachten laut dem jüngsten Fehlzeitenreport unselbstständig Beschäftigte durchschnittlich 15,1 Kalendertage im Krankenstand pro Jahr, Tendenz leicht fallend. Rund 70,1% der Versicherten waren im Jahr 2024 zumindest einmal im Krankenstand. Auffällig ist dabei die zunehmende Polarisierung. Mehr als 40% der Fälle dauerten weniger als 4 Tage, verursachten insgesamt aber nur 9,5% aller Fehlzeiten, während schwere Erkrankungen einen Großteil der Krankenstandstage verursachen.
Frau Doktorin Höltl, wie geht es Ihnen, wenn Sie von Politik und von Kassen hören, wir bauen die Prävention aus in Österreich? Ist das eine Floskel ohne Inhalt? Können Sie das überhaupt noch hören?
Also Sie haben natürlich recht, die Prävention ist ein Thema, das grundsätzlich jeder gut findet. Die letzten Gesundheitsminister haben immer betont, dass ihnen das Thema Prävention und die Stärkung der Prävention ein ganz besonderes Anliegen ist. Prävention funktioniert allerdings nur dann, wenn sie wirklich gut organisiert ist und wenn es dazu ein Konzept gibt, wer was macht und wer was bezahlt. Prävention ist nicht gleich Vorsorge. Sie wissen, wir tun uns bei der Vorsorge schon einigermaßen schwer. Wir tun uns bei primärpräventiven Maßnahmen wie Impfungen in unserem Land schon einigermaßen schwer. Und in der Frage der Prävention von Erkrankungen, die aus Arbeitsmarktsicht relevant sind, tun wir uns ganz besonders schwer, weil wir natürlich wissen, dass der Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit in Österreich, aber auch in ganz Europa, der sogenannte Formenkreis der psychiatrischen Erkrankungen sind. Was nicht weiter verwunderlich ist, je mehr psychische Gesundheit für Erwerbsarbeit notwendig ist, desto eher wird klar, dass Menschen, die nicht psychische Gesundheit zur Verfügung haben, sozusagen in der Erwerbsunfähigkeit landen. Und wenn man sich überlegt, dass 9 von 10 Jobs im Dienstleistungssektor geschaffen werden, zum Teil im sehr wissensintensiven Dienstleistungssektor, wo lebenslanges Lernen, eine gewisse emotionale Stabilität im Kundenkontakt ganz wesentliche Voraussetzungen für ein gutes Erledigen eines Jobs sind, dann ist es klar, dass milde körperliche Erkrankungen weniger Rolle spielen als psychische Erkrankungen. Und ich sage sehr oft und gerne das Beispiel: Hätte ich einen Bluthochdruck, würde ich im Rollstuhl sitzen. Ich könnte diesen Podcast gut mit Ihnen machen. Hätte ich eine Angststörung, könnte ich ihn nicht machen. Unsere Berufswelten erfordern immer mehr psychische Gesundheit. Und das ist auch der Grund, warum das die häufigste Diagnose für Erwerbsunfähigkeit ist. Und in Kombination damit, dass wir kein wirklich einleuchtendes Konzept zur Prävention psychischer Erkrankungen haben, das auch entsprechend umgesetzt wird.
Das ist jetzt eine sehr globale Frage, aber vielleicht können wir es trotzdem mal versuchen. Wie kann man so eine nationale Präventionsstrategie aufbauen?
Ich glaube, es ist immer klug, sich Beispiele anzusehen, die es schon gibt und die funktionieren. Deutschland hat ja, glaube ich, seit 2012 ein Präventionsgesetz, das sich zwar sehr sperrig liest, aber es hat den Charme, dass es Zuständigkeiten sehr klar definiert. Zuständigkeiten vor allen Dingen in der Frage, wer zahlt. Das ist natürlich immer die Kernfrage. Das ist im Wesentlichen in so drei Bereiche unterteilt: gesund aufwachsen. Da ist alles drinnen, was bei uns etwa ein Mutter-Kind-Pass wäre, die perinatalen Sachen, Finden von Risikofamilien, Hebammen und so weiter und so fort. Also gesund aufwachsen bis zu Kindergarten, was geschieht dort, alle schon in Prävention. Da geschieht ja auch schon sehr viel. Das zweite Feld ist gesund leben und arbeiten, richtet sich natürlich explizit an Menschen im Erwerbsalter. Auch da gibt es schon einiges, was hier geschieht. Und das nächste ist dann gesund altern. Also wie kann man Pflegebedürftigkeit vielleicht nach hinten schieben? Wie kann man demenzielle Erkrankungen vorbeugen? Wie kann man eine soziale Autonomie länger und besser erhalten? Und das sind im Wesentlichen die drei Lebensphasen. Man sollte sich einmal anschauen, was geschieht da schon alles? Was könnte noch geschehen, ohne dass man große Kosten verursacht? Wer macht was und wer zahlt was? Da haben die Deutschen mit dem Präventionsgesetz natürlich etwas, das wir nicht haben, das beispielsweise, um jetzt wirklich ein Beispiel aus meinem Feld zu nehmen, klar macht, dass jeder Arzt, egal wo er ist, natürlich impfen darf und auch impfen soll. Ob das ein Arbeitsmediziner ist, ob das ein Schularzt ist. Es gibt eine klare Möglichkeit, wie das verrechnet wird. Es gibt eine klare Aufforderung, das zu tun. Und man spürt natürlich auch dann, dass es ganz andere Chancen gibt, die sich da auftun.
Frau Dr. Inhöckl, Sie haben gesagt, ein wesentlicher Raum für Prävention ist der Arbeitsplatz. Man hat allerdings ein bisschen den Eindruck, in der öffentlichen Debatte ist das Thema betriebliche Gesundheitsförderung nicht so präsent wie andere Themen. Das hat nicht so eine hohe Attraktivität. Erleben Sie das auch so? Und wo könnten die Gründe dafür liegen?
Vielleicht liegt das an der Definition der Rolle des Arbeitsmediziners, weil betriebliche Gesundheitsförderung hat ja jetzt mit Arbeitsmedizin nicht viel zu tun, so wie betriebliche Gesundheitsförderung ein Sammelsurium an irgendwelchen Maßnahmen sind. Das beginnt beim ganz berühmten Obstkorb über irgendwelche Turnsachen, die Firmen durchgängig anbieten. Aber das sind Maßnahmen, die wahrscheinlich der Mitarbeiterbindung dienen und die natürlich auch nett sind, wenn man sie macht. Aber Gesundheitskennzahlen werden sie damit natürlich niemals beeinflussen. Prävention ist nicht so einfach und banal, wie landläufig geglaubt wird. Das ist, glaube ich, einmal das Allerwichtigste. Wir brauchen nicht nur für eine Therapie Evidenz, wir brauchen natürlich auch für Prävention Evidenz in Zeiten von knappen Ressourcen. Das heißt, zu wissen, welche Maßnahme wirkt wirklich im Sinn eines präventiven Gedanken, nämlich um Krankheiten zu verhindern oder im sekundärpräventiv Risikogruppen herauszufinden. Und betriebliche Gesundheitsförderung darf nicht zu so einem Wellness-Dings verkommen, wo man halt ein paar Sachen macht, die Menschen zur Abwechslung nett finden, sondern sollte einem roten Faden folgen und sollte auch verstanden werden. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass der Arbeitsplatz das spannendste Setting für Prävention und Gesundheitsförderung sind, weil erwerbstätige Menschen nicht nur für sich, sondern üblicherweise auch für ihre Kinder Gesundheitsentscheidungen treffen, sehr oft auch für ihre Eltern mitentscheiden und Gesundheitsentscheidungen treffen. Das heißt, Gesundheitskompetenz in dieser Altersgruppe zu platzieren, hat sicher den allergrößten Hebel. Dazu haben aber Arbeitsmediziner keinen Auftrag. Das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz, das sozusagen die Tätigkeiten des Arbeitsmediziners definiert, schreibt in seinem Paragraph 81 sehr genau, was Arbeitsmediziner tun sollen und gibt aus meiner Sicht viel zu wenig Freiräume, um Dinge zu tun, die im Ermessen des Arbeitsmediziners liegen und helfen könnten. Ich nenne Ihnen jetzt drei einfache Beispiele. Wenn ich sehe, dass in meiner Firma Lehrlinge beispielsweise ein Problem haben, mit irgendwelchen nicht substanzgebundenen Süchten, wie zum Beispiel online. Ja, wenn Filialleiter sagen würden, die sitzen bis 3, 4 in der Früh hinterm Computer und sind unausgeschlafen, dann ist es im AschG nicht vorgesehen, dass ein Arbeitsmediziner die Prävention und die Information über solche Sachen an die Lehrlinge weitergibt. Wenn ich sehe, dass in einem Callcenter zum dritten Mal eine Keuchhustenwelle durchrauscht. Sie wissen, die Immunität gegen Keuchhusten ist in Österreich sehr, sehr schlecht, weshalb es auch tausende Fälle gegeben hat in den letzten Jahren. Und ich der Meinung wäre, es würde Sinn machen, die Mitarbeiter des Callcenters gegen Keuchhusten zu impfen oder ihnen zu erklären, dass das eine ansteckende Infektionskrankheit ist, gegen die es eine Impfung gibt. Dann ist das nicht in der arbeitsmedizinischen Mindesteinsatzzeit möglich. Und das sind jetzt zwei von unendlich vielen Beispielen, die zeigen, dass es natürlich schon eine gewaltige, vertane Chance ist, wenn man im Jahr 2026 mit Belegschaften, die von überall herkommen und Arbeitswelten, die sich dramatisch gewandelt haben, nach wie vor auf Paragraphen klebt, die irgendwelche ergonomischen Beratungen und gefährliche Arbeitsstoffe in den Vordergrund stellen. Und das Potenzial von 1000 Arbeitsmedizinern, die zu 4 Millionen Erwerbstätigen täglich Kontakt haben, brachliegen lässt. Und das vor dem Hintergrund von extrem angespannten personellen Situationen im Gesundheitssystem.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Das heißt, Sie fordern eine Reform des Gesetzes, des Arbeitnehmerschutzgesetzes, wenn ich Sie richtig verstehe. Was hören Sie da von der Politik? Was hören Sie vom Ministerium beziehungsweise auch vom Gesetzgeber?
Also ich glaube, dass es schon zunehmend eine Bereitschaft gibt, hier etwas zu tun. Man müsste ja jetzt nicht, Arbeitnehmerschutzvorschriften sind ja nicht etwas, was man nach Belieben verändert. Ich glaube, es gibt einen Konsens darüber, dass sich die Arbeitswelten in den letzten 50 Jahren, also seit, solange es das doch geändert haben, ich sage nur Homeoffice, nicht? Homeoffice ist in der Sekunde etwas, kein Arbeitsmediziner besucht die Mitarbeiter zu Hause, das ist ja gar nicht zulässig. Das heißt, es wird zunehmend ein Wissenstransfer zu den Beschäftigten hin notwendig sein. Wir müssen auch dem Rechnung tragen, dass wir viele Arbeitnehmerinnen haben, die unser Gesundheitssystem nicht verstehen, weil sie die ganzen Arbeitsmarktmigranten, die sich in unserem Gesundheitssystem schlichtweg nicht zurechtfinden. Ich glaube schon, dass es eine Bereitschaft gibt, hier nachzudenken. Ich glaube auch nicht, dass das AschG einfach umgeschrieben werden muss. Ich glaube, es würde schon reichen, wenn man, es geht immer um diese Mindesteinsatzzeit, die ja Arbeitgeber zahlen müssen. Sie wissen, dass Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet sind, auf einer bestimmten Größe arbeitsmedizinische Leistungen einzukaufen. Und was in dieser sogenannten Mindesteinsatzzeit gemacht wird, ist im Gesetz festgelegt. Jetzt lautet oft das Argument, na, Arbeitgeber könnten ja mehr medizinische Stunden kaufen, dann könnte man auch andere Sachen machen. Ich halte das, auch wenn ich eine große Äquidistanz zur Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite schon vom Berufswegen habe, ich halte das für nicht realistisch, dass 1000 Arbeitsmediziner bei ihren kleineren und größeren Firmen bei der Geschäftsführung um Erhöhung der medizinischen Einsatzzeit bitten. Das ist einfach absurd. Es kann auch nicht gewünscht sein, dass das 20% tun und 80% nicht. Wenn man den Gedanken hat zu sagen, wir möchten, dass Prävention bei der Gruppe der Erwerbstätigen in bestimmten Bereichen, würde mal anfangen zum Beispiel bei den Lehrlingen und zum Beispiel in Frage des Infektionsschutzes klappt, dann könnte man von der gesetzlich vorgeschriebenen Mindesteinsatzzeit zum Beispiel 5 oder 10% ins freie Ermessen stellen. Ärzte sind ja grundsätzlich in ihrer Berufsausübung frei und es ist ja sowieso irritierend, dass jede Minute vorgegeben wird, was man zu tun hat. Es gibt eine Behörde, das ist die Arbeitsinspektion, die überprüft die Einhaltung der Arbeitnehmervorschriften. Das ist gut und richtig so. Aber welche Maßnahme bei meinen Mitarbeitern und ihren Merkmalen, die sie haben, sinnvoll ist und ihrer Tätigkeit, die sie haben, das sollte man einen ausgebildeten Arbeitsmediziner zutrauen, dass er das beurteilen kann, und man sollte es ihm auch tun lassen.
Interessant. Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich damit?
Du, hier Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, wir. Und deswegen heißt es ja in unserem Medmedia-Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite, bitte.
Sie haben es schon ein bisschen angeschnitten. Ich habe immer den Eindruck, wenn man mit Sozialpartnern redet, dann gilt vor allem für die Arbeitgeberseite so ein bisschen ein Dogma. Das heißt, Arbeit ist grundsätzlich nichts Krankmachendes, sondern sinnstiftend und deswegen eigentlich gesundheitsfördernd. Bremst es auch die Entwicklung ein bisschen?
Nein, ich glaube, dass das sogar eine gewisse Chance ist, dass Arbeitslosigkeit mit den schlechtesten Gesundheitsdaten korreliert, das wissen wir ja. Wir wissen auch, dass die, was die psychische Gesundheit betrifft, am besten durch die Pandemie gekommen sind, die nicht im Homeoffice warten. Bei den Lehrlingen weiß man es zum Beispiel, die ganzen Gastro-Lehrlinge und so weiter, die keinen Austausch mehr hatten, die wirklich zu Hause waren die ganze Zeit, haben die deutlich schlechteren Gesundheitsdaten als die, die während der Pandemie in ihren Unternehmen waren, manchmal ja auch nur im Unternehmen, weil die Berufsschulen gesperrt waren. Also ich glaube, dass dieses die Arbeit macht krank als Pauschalaussage weniger geworden ist. Obwohl man natürlich sagen muss, dass es bestimmte Merkmale und Aspekte von Arbeit gibt, die unter bestimmten Voraussetzungen ja selbstverständlich krank machen können. Ich glaube, darüber gibt es ja auch Einigkeit. Ich glaube, dieses ideologische, macht jetzt Arbeit krank oder gesund, das wird besser. Ich glaube einfach, dass wenn Sie mich jetzt nach meiner Einschätzung für die nächsten 1, 2, 3 Jahre fragen, dann müssen wir alle zur Kenntnis nehmen, dass wir in einer finanziell extrem angespannten Situation sind und große Investitionen, die Dinge teurer machen, für Unternehmen nicht zu stemmen sind und für die öffentliche Hand nicht zu stemmen sind. Umgekehrt, wir aber die Chance nutzen sollten bei Maßnahmen, die fast kostenneutral sind. Und zu sagen, wenn ich einen Arbeitsmediziner bezahlen muss, und das ist so, dann möchte ich seine Expertise, die er anwendet, um Dinge zu machen, die meinen Mitarbeitern konkret helfen, sich gesund zu entwickeln. Das ist eine fast kostenneutrale Maßnahme, die einfach nur einen politischen Willen erfordert. Zu sagen, wir möchten diese Silos, die Arbeitsmediziner machen, ihre Lacke und Rauch und Ergonomie und Evaluierungsgeschichten und das Gesundheitssystem macht den Rest, dass man da so ein bisschen ein Bridging versucht und zu sagen, welche präventiven Aufgaben kann ein Arbeitsmediziner übernehmen? Welche präventiven Aufnahmen können Schulärzte? Das ist jetzt nicht mein Thema, aber ist natürlich auch ein riesengroßes Thema. Wie gehen wir damit um, dass wir bei der Stellung feststellen, dass 20% der jungen Männer untauglich sind, weil adipös oder jahrelange psychiatrische Karriere und es geschieht nichts, außer dass sie untauglich sind und man mit den Schultern zuckt. Junge Menschen nicht maximal zu unterstützen, dass sie die Transition von der Ausbildung ins Erwerbsleben schaffen, ist das teuerste überhaupt. Das sind die AMS-Kandidaten für die nächsten Jahrzehnte. Also ich denke mir, Lehrlinge zum Beispiel ist eine Gruppe, von der wir wissen, dass sie bezüglich der Gesundheitsdaten wirklich vulnerabel sind. Alle Lehrlinge in Österreich, 100.000 haben wir, sind jeden Tag in ihren Unternehmen anzutreffen. Dass man da gemeinsam mit Experten präventiv einfach schaut, dass die gut, gesund und auch psychisch gesund aufwachsen können, dient den jungen Menschen, dient den Unternehmen und dient ganz sicher der Gesellschaft. Das ist einfach eine Frage des Willens. Wenn ich Sie jetzt frage, Sie sind auch Gesundheitsexperten, welche präventiven Maßnahmen kennen Sie für Lehrlinge, wissend, dass es eine vulnerable Gruppe ist, dann wissen Sie, da gibt's nicht sehr viel. Und das ist schade.
Was halten Sie von einem Teilkrankenstand?
Da werde ich mich jetzt nicht in die Nesseln setzen. Das Thema Teilkrankenstand, das gibt es in Österreich nicht, das wissen wir. Da gibt es massive Bedenken. Es gibt aber mit der Wiedereingliederungsteilzeit zum ersten Mal etwas, was dem de facto natürlich sehr nahe kommt. und eine medizinische Tatsache abbildet, nämlich, dass es zwischen ganz krank und ganz gesund dazwischen etwas gibt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, das abzustreiten. Sie sehen ja auch, wie wahnsinnig gut und gerne diese Maßnahme angenommen wird. Und wir wissen natürlich auch ganz genau, dass sie für manche Menschen zu kurz greift. Es gibt einfach, Sie wissen, es gibt Zunahme von auch durchaus schweren Erkrankungen in der erwerbstätigen Bevölkerung. Wir beobachten eine Zunahme von onkologischen Erstdiagnosen bei unter 65-Jährigen. Und es ist ein Fakt, dass gerade onkologisch Erkrankte, ist ja auch eine jahrelange Forderung der Krebshilfe, Zugang zum Erwerbsleben in angemessener Form für onkologisch erkrankte Menschen zu haben. Die würden gerne einen Beitrag leisten, aber viele von ihnen, nicht alle, aber viele von ihnen können durch Nebeneffekte von immer besser werdenden Therapien, Stichwort Immuntherapien, verbesserte Chemotherapien, einer Vollzeiterwerbstätigkeit nicht nachgehen. Die könnten aber ohne weiteres halb arbeiten. Es ist aber nach wie vor so, dass eine Invaliditätspension für einen onkologisch Erkrankten lukrativer ist, als er reduziert seine Arbeitszeit um 50%, außer er verdient wie ein Weltmeister und hat mit 50% noch immer genug. Aber gerade weibliche Arbeitnehmerinnen, dort wo sie üblicherweise beschäftigt sind, im Handel, im Dienstleistungssektor, in der Pflege, die können von einem halben Gehalt nicht leben. Ich persönlich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir nicht sagen, dass wir nur 100%ig gesunde Menschen im Erwerb haben wollen, wir uns irgendwelche Kombilohnmodelle überlegen müssen, für die einfach nicht mehr voll arbeiten können, aber halb könnten und auch wollen.
Ein anderes Thema, das mich noch interessieren würde, Sie haben das schon ein bisschen angeschnitten, auch mit im Zusammenhang mit der Pandemie, ist ja zunehmend Alltag geworden, dass Arbeitnehmerinnen nicht mehr jeden Tag den Weg ins Büro antreten, sondern dass viele Homeoffice machen. Der Computer zu Hause ist Zweitarbeitsplatz. Das stellt die Arbeitsmedizin, nehme ich mal an, auch vor enorme Herausforderungen. Wie können die Beschäftigten, wie können die Mitarbeiterinnen da auch erreicht werden, wenn sie nicht im Unternehmen sind?
Als erstes muss man einmal sagen, es ist die Minderheit, die Homeoffice machen können, wie Sie wissen. Also es ist nicht so, dass jeder Österreicher da jetzt Homeoffice macht. Und es sind gerade die besonders herausfordernden Jobs, nämlich Pflege, Handel und so weiter, die nicht Homeoffice machen können. Also es sind eher die grundsätzlich, wenn man so möchte, höher qualifizierte Menschen, die die Möglichkeit haben, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ich mache das jetzt schon wirklich relativ lang, seit über 25 Jahren hauptberuflich die Arbeitsmedizin. Und ich habe mir vor 25 Jahren schon gedacht, dass einmal im Jahr die Arbeitsplätze abzugehen und jemanden zu zeigen, wie er sitzt. Ob das die Lösung ist, das weiß ich nicht. Ich denke mir, es wäre spannend, und das ist absolut verträglich mit Homeoffice natürlich, uns zu überlegen, welche zeitgemäßen Kanäle wir finden, um Gesundheitskompetenz zu vermitteln. Wenn Sie wissen, wie das mit dem Sitzen und dem gesunden Bewegungsapparat ist, wenn Sie wissen, was HWS-Probleme sind, wenn Sie wissen, dass Schulterarm-Syndrome sind, wenn Sie wissen, wodurch Sie eine Sehnenscheidenentzündung bekommen, wenn Sie wissen, wie Sie eine Bildschirmpause gut verbringen, was Sie vermeiden sollten und was Sie tun sollten, dann können Sie sich Ihren Arbeitsplatz, egal wo Sie sitzen, gut einrichten. Und das muss das Ziel sein. Ich denke mal, Homeoffice hat vielleicht in der arbeitsmedizinischen Betreuung dazu geführt, dass man noch systematischer überlegt, welche Informationen möchte ich wem mitgeben, wo ist es wirklich notwendig, sich physisch zu sehen. Es gibt ja ganz wenige Jobs, wo man zu 100% im Homeoffice ist. Wie kann ich Wissenstransfer so gestalten, dass Menschen maximal davon profitieren? Und das sind ganz einfache Fragen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen im September, wenn Sie neu beginnen, vor 100 jungen Menschen, Lehrlingen, 15, 16 Jahre alt und haben einen Tag Zeit, was ein großes Geschenk ist, dass das Unternehmen dem Gesundheitszentrum macht, zu sagen, die Lehrlinge beginnen an ihrem ersten Tag bei euch. Und dann überlegen Sie sich, was kann ich Ihnen erzählen, was kann ich Ihnen mitgeben, das den größten Effekt auch längerfristig auf Ihre Gesundheit hat. Wann möchte ich ein Follow-up machen? Wie viel wissen wir eigentlich über wirksame Prävention? Das sind lauter Dinge, die zeigen, das ganze gesund essen, viel bewegen, wenig Bildschirm, gute Beziehungen. das sind so wahnsinnig theoretische Konzepte, die man in die Lebenswelten dieser Menschen so transportieren muss, dass sie es verstehen, dass sie es mögen. Gesundheitsförderung und Prävention soll ja nichts sein, was unattraktiv ohne Ende ist, sondern etwas, wo man Informationen bekommt, die dazu führen, dass man sagt, ich kann eine Perspektive, eine wirklich gesunde Perspektive für mein Leben selbst mir gestalten. Und es fällt mir auch leicht, es zu verstehen. Und ich traue mir auch zu, dass ich das so leben kann, dass ich gute Entscheidungen für meine Gesundheit treffe, für meine psychische Gesundheit, für meine physische. Und ganz wichtig, wenn ich sehe, es geht mir nicht gut, dann weiß ich genau, wo ich mich verlässlich hinwenden kann und kann auch beurteilen, ob Informationen richtig sind oder falsch. Das ist im Wesentlichen Gesundheitskompetenz und die wird natürlich für Lehrlinge anders ausgestaltet werden als für 50, 55-jährige Arbeitnehmerinnen, die andere Themen haben mit Pflege von ihren Angehörigen, die vielleicht langsam in ein Alter kommen, wo es schwierig wird. Man muss sich einfach überlegen, was steht dem im Weg, dass man wirklich mit einem einigermaßen klaren Kopf sich auf seine berufliche Aufgabe konzentrieren kann, nicht so sehr unter Druck kommt und selbst Lösungsstrategien findet. Ich bin ein großer Freund davon, dass man alles tut, damit Menschen autonom gute Entscheidungen treffen können und nicht immer jemanden brauchen, der sie beim Handball nimmt und ihnen sagt, wie sie richtig sitzen müssen und dass das Apfelessen gesund ist.
Frau Doktorin, Sie haben gesagt, dass es wenig Angebote für Lehrlinge gibt in Österreich, dass das nicht ausreichend ist. Und dann gibt es aber auch noch darüber hinaus eine Vielzahl an verschiedenen Gedanken und verschiedenen Umsetzungsmaßnahmen in den Unternehmen. Glauben Sie, dass da mehr Standardisierung von Vorteil wäre?
Das glaube ich unbedingt. Ich glaube schon, dass wenn man eine nationale Präventionsstrategie implementieren möchte, dass es eine Form von Steuerung braucht. Ich glaube parallel dazu, dass es das One-Size-Fits-All nicht so ganz gut funktioniert. Es gibt regionale Unterschiede. Es sind Unternehmen am Land anders als Unternehmen in der Stadt. Es ist die IT-Branche anders als am Bau die Branche mit den Lehrlingen und so weiter und so fort. Ich glaube, dass es aus einem sehr pragmatischen, ich meine, das ist jetzt nicht wahnsinnig sozusagen sophisticated, aber wir wissen, was die Hauptthemen bei den jungen Leuten sind. Wir wissen, dass die Gesundheitskompetenz sozioökonomisch bei uns bestimmt ist und die Lehrlinge da ein bisschen schlechter abschneiden. Wir wissen, dass die psychische Gesundheit bei den jungen Menschen ein großes Thema ist. Und wir wissen, dass die Adipositas bei den jungen Menschen ein Thema ist. Das heißt, es ist schon einmal eigentlich sehr viel. Eigentlich müsste man sich nur fragen, was dient der Prävention von psychischen Erkrankungen? Welche Maßnahmen helfen wirklich? Wie können die ausschauen? Und wie kann man die etablieren? Und zweitens, wie kann man junge Menschen dabei begleiten, Gewicht zu verlieren und ein Verständnis dafür zu entwickeln? Man glaubt immer, das weiß inzwischen jeder, wie das ist mit diesen ganzen Softdrinks. Weit gefehlt. Da gibt es wahnsinnige Wissensdefizite bei den Jungen. Also die Freiheit, dass jeder was anders macht, wenn einer Boxkurse anbieten möchte und der nächste Zirkeltraining, die soll ja um Gottes Willen jeder haben. Das ist ja auch sehr schön, wenn jede Firma für sich überlegt, welche Maßnahme gefällt den jungen Leuten, was führt dazu, dass sie sich austauschen, analog im realen Leben. Das würde ich nicht vorschreiben, das ist sehr absurd. Aber es gibt gesundheitspolitische Interessen, die wir haben sollten, wenn wir wollen, dass Prävention funktioniert. Und das ist jedenfalls, dass sich die jungen Menschen in unserem Land gesund entwickeln können und es schaffen, in einen Job zu kommen und den zu behalten und nicht aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung ganz früh rauszufallen mit einer wirklich katastrophalen Prognose für die Erwerbsarbeit der nächsten Jahrzehnte. Also ich würde mich ganz simpel auf das konzentrieren, wo wirklich der Hut brennt. Und wir wissen, das sind zwei Punkte, wo der Hut brennt, die die bösen Kinder von heute sind die Diabetiker von morgen, das ist ja gar keine Frage. Und mich darauf konzentrieren und dann nach Evidenz suchen und nicht, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, was er glaubt, dass der Prävention von psychischen Erkrankungen dient, von, ich weiß es nicht, Sie wissen, da gibt es jetzt nicht viel. Wir haben fantastische Universitätskliniken, wo Ihnen jeder Leiter dieser Universitätsklinik sagen wird, man weiß ziemlich genau, was helfen würde. Man kennt die Maßnahmen, wir bringen sie nur nicht in die Breite. weil da gibt es dann wieder so 100.000 verschiedene Eigeninteressen, wie man das machen könnte, sollte und so weiter und wer was zahlt und wer was tut, sodass wir da einfach nicht weiterkommen. Und nicht weiterkommen in diesen Bereichen ist mit Sicherheit das teuerste überhaupt und verursacht unendlich viel menschliches Leid.
Und vor allem sind wir natürlich in Österreich hervorragende Planungs- und Steuerungskaiser und dann verhält sich die Bevölkerung in der Regel nicht ganz genauso, wie sich die Politik das wünscht.
Ja, aber ich denke mal, gerade bei den Jugendlichen gibt es schon ein paar wirklich interessante Ansätze, die nicht so schwer zu implementieren werden und gewaltig helfen würden. Bei jungen Leuten funktioniert vor allen Dingen Peer-Intervention. Ne? Wenn sie 100 Lehrlinge haben, dann haben sie da mit Sicherheit 5, 6, 7 dabei, die extrem interessiert dran sind, Dinge zu lernen, wie sie ihren Kollegen helfen können. Wir sehen das bei unseren Jugendvertrauensräten. Das ist ja auch eine gesetzliche Verpflichtung. Wir Klassensprecher, ne, dass junge Leute einen Jugendvertrauensrat, der sie vertritt, wählen müssen. Wenn sie in der Arbeitsverfassung nachlesen, dann steht drinnen, dass die Aufgabe des Jugendvertrauensrates ist, seine Gruppe in kulturellen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Fragen zu vertreten. Das steht eigentlich im Gesetz, es ist nur totes Gesetz, weil welcher 15-, 16-Jährige soll vertreten können, wenn er selbst nicht weiter weiß. Damals während der Pandemie mit unseren Jugendvertrauensräten extrem berührende Gespräche geführt, die gesagt haben, wissen Sie, ich weiß so viel von meinen Kolleginnen, was sie drückt, welche schlimmen Erfahrungen sie zum Teil machen müssen. Die würden nie zu mir kommen. Ich bin für die, die würden nicht zu einer Arbeitsmedizinerin gehen, aber untereinander tauschen sie aus. Und wenn das Wissen, wo sie Hilfe bekommen und wie diese Hilfe ausschaut, in diese Gruppe reingebracht wird, dann können sie lernen, sich selber zu helfen. Und das ist keine Hexerei. Da gibt's fixfertige Konzepte. Es ist einfach eine Willensbildung, möchte man das machen oder nicht.
Sehr spannendes Thema. Wahrscheinlich können wir da auch noch einmal das vertiefen. Ich mache jetzt noch einmal einen Bogen ein bisschen breiter auch auf. Wir hören aus Unternehmen und auch von Beraterinnen immer wieder, dass zufriedene Beschäftigte auch so die Basis für einen Erfolg eines Unternehmens sein. Welche Rolle spielt die Arbeitsmedizin auch beim Thema Zufriedenheit?
Also da tue ich mir jetzt natürlich relativ leicht, weil ich weiß, wir schauen uns das ja immer wieder an, dass das Gesundheitszentrum ganz besonders dazu beiträgt, dass Mitarbeiter auch stolz auf dieses Unternehmen sind. Und zwar nicht so sehr, weil da ein Arzt im Haus sitzt, wo ja ein paar tausend Leute arbeiten, sondern weil sie auf medizinische, auch tagesaktuelle Gegebenheiten wirklich viel Information bekommen und sich damit zurechtfinden. Sie wissen, wenn da steht jetzt irgendwie was mit Masern, wenn es dann heißt, da wurde jetzt irgendeine Mückenart im Burgenland entdeckt, wenn es heißt, der Klimawandel macht das und das und das, wenn Schlagzeilen, wir haben ja wahnsinnig viele Schlagzeilen aus dem Gesundheitsbereich, schwieriger Zugang ins Gesundheitssystem, man wartet lang für Untersuchungen, wenig Zeit für zweite Meinung. Wenn Sie da jemanden haben, der die Bedürfnisse der Menschen, diese sogenannten unmet medical needs, ja, die größer werden, wie wir wissen, abdeckt. Es geht ja nicht darum, dass in einem Unternehmen eine Konkurrenzveranstaltung zum niedergelassenen Bereich stattfindet. Aber wir haben hier zum Beispiel über 40 Nationen bei uns am Campus und es schätzen die Mitarbeiter wahnsinnig, dass wir ihnen das Gesundheitssystem erklären, dass wir ihnen verstehen, warum es Sinn macht, einen Hausarzt zu haben, wie das funktioniert mit Facharzt, warum es wenig Sinn macht, in eine Krankenhausambulanz zu gehen, weil da nur eine Akutversorgung gemacht wird, welche präventiven Maßnahmen in welchem Alter Sinn machen, was familiäres Risiko bedeutet, was Immunschutz bedeutet. Medizin ist auch für Nichtmediziner, wenn man es entsprechend kommuniziert, ein unmittelbares, für jeden von uns relevantes und sehr spannendes Thema. Und die Kommunikation mit verschiedenen Gruppen, mit unseren Reinigungsfrauen, mit unseren Küchenhilfen, aber auch mit unseren Bankmitarbeitern so zu gestalten, dass es für sie Relevanz schafft und einfach sozusagen ihre Gesundheitskompetenz, ihre eigene, die für sie und ihre Familien erhöht, das ist etwas, was Menschen wirklich schätzen. Noch dazu sind wir Arbeitsmediziner in der privilegierten Situation, dass wir üblicherweise nicht diesen Zeitdruck haben, dass wir uns nicht Zeit nehmen können, wenn es notwendig ist und dass wir irgendwelche Behandlungen ich kann einfach nur beraten, jemanden, der ein Anliegen hat. Und das ist schon etwas, was von Menschen, glaube ich, von Arbeitnehmerinnen wirklich geschätzt wird.
Auch das noch einmal ein Thema, wo man viel darüber weiter diskutieren könnte, mit Blick auf die Zeit. Trotzdem danke, dass Sie für uns reden.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank für die Einblicke in das Themenfeld.
Danke Ihnen, hat wirklich viel Freude gemacht. Alles Gute für Sie.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.